HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit
Dorothee Meyer-Karweg,
Nicole Abraham und einem Gespräch mit Michael Lissek, Redakteur beim SWR. In unserem ersten Hörbuch James wagt der Autor Percival Everett eine Neuerzählung der Abenteuer des Huckleberry Finn von Mark Twain. Es gibt Neues von Isabel Allende, eine Geschichte von der Suche nach der Heimat und Familie. Und mit Michael Lissek spreche ich im Anschluss über den Podcast Arthouse-Doku, den er mit anderen zusammen ins Leben gerufen hat. Ein tolles Projekt von ARD und Deutschlandfunk. Und in Pony von R.J. Palacio reitet Silas in ein Abenteuer, um seinen Vater zu suchen. Und all das gibt es als Podcast auf hr2.de und in der ARD-Audiothek, jederzeit abrufbar. Percival Everett ist nicht nur ein preisgekrönter Autor, sondern auch Professor für Englisch an der University of Southern California. Sein neuer Roman heißt schlicht James. Und so viel verrät schon der Klappentext. Es ist eine Nacherzählung von Mark Twains Die Abenteuer des Huckleberry Finn. Dorothee Meyer-Karwick, warum sah Everett die Notwendigkeit einer Neuerzählung?
Also Mark Twains Huckleberry Finn ist ja schon weitaus mehr als ein spannendes Jugendbuch. Es ist auch eine Beschreibung einer Gesellschaft, die ihren Wohlstand durch Sklavenarbeit erworben hat. Das hat Percival Everett aber nicht gereicht. Also er wollte den damaligen Sklaven eine noch wichtigere Rolle geben.
Sklave bei Mark Twains Huckleberry Finn ist ja Jim, der mit dem Jungen viele Abenteuer am und natürlich auch auf dem Mississippi erlebt.
Genau, und dieser Jim heißt bei Everett James. Jim ist nur der abfällig gemeinte Name, den die Weißen benutzen. James hat hier die Hauptrolle, er ist der Ich-Erzähler. Aber nicht nur der Name ist ein bisschen anders. James, und das ist der Clou, ist zwar ein Sklave, aber er hat sich hier hohe Bildung angeeignet, und zwar indem er sich heimlich durch eine ganze Bibliothek gelesen hat. Vor den Weißen spielt er weiterhin den Dummen, und er bringt seiner Tochter Lizzie und anderen versklavten Kindern bei, wie sie sich vor Weißen dümmer stellen, als sie sind. Wir hören mal in solch eine Unterrichtsstunde rein. Es liest der Schauspieler Benito Bause.
Papa, warum müssen wir das lernen? Die Weißen erwarten, dass wir auf eine bestimmte Weise klingen. Und es kann nur nützlich sein, sie nicht zu enttäuschen, sagte ich. Wenn sie sich unterlegen fühlen, haben nur wir darunter zu leiden. Oder vielleicht sollte ich sagen, wenn sie sich nicht überlegen fühlen. Also, wollen wir zunächst noch einmal ein paar Grundlagen wiederholen. Blickkontakt vermeiden, sagte ein Junge. Richtig, Virgil. Nie reden, ohne gefragt zu werden, sagte ein Mädchen. Das ist korrekt, February, sagte ich. Lizzie blickte auf die anderen Kinder, dann wieder zu mir. Niemals irgendein Thema direkt ansprechen, wenn man sich mit einem anderen Sklaven unterhält, sagte sie. Und wie nennen wir das? Fragte ich. Drumherum reden, riefen sie im Chor. Ausgezeichnet. Sie waren sehr zufrieden mit sich und ich erhielt diese Stimmung aufrecht. Versuchen wir es mal mit ein paar Übersetzungen für besondere Situationen. Zuerst etwas Extremes. Ihr geht die Straße entlang und seht, dass es in Mrs. Hollidays Küche brennt. Sie steht mit dem Rücken zum Haus in ihrem Garten und bemerkt es nicht. Wie sagt ihr es ihr? Feuer, Feuer, sagte January. Direkt, und das ist fast korrekt, sagte ich. Die Jüngste, die magere, schlaksige, fünfjährige Rachel sagte, Herrm Himmel, Ma'am, da! Perfekt, sagte ich. Warum ist das korrekt? Lizzie hob die Hand. Weil wir darauf achten müssen, dass die Weißen diejenigen sind, die das Problem benennen.
Genau, also die naive Sprache wird damit so zu einem subversiven Trick, damit die Weißen sich überlegen fühlen und die Sklaven wohlwollender behandeln.
Funktioniert es denn bei James und seiner Familie?
Naja, geht so. Eines Tages erfährt James nämlich, dass er weiterverkauft werden soll. Und zwar ohne seine Frau Sadie und seine Tochter Lizzie. Und da ist ihm klar, er muss fliehen. Sein Ziel ist es, er will frei werden, Geld verdienen und dann auch seine Familie freikaufen. Erstmal versteckt er sich aber auf der Insel Jackson Island im Mississippi. Und dort trifft er dann auf einen Jungen, den er sehr gut kennt.
Es war Huck. Schwör, du hättest mich fast zu Tode erschreckt. Was machst du denn hier draußen? Fragte der Junge. Als erstes mal frieren, sagte ich. Machst denn du auf der Insel? Oh, wieso bist du voller Blut? Ich hab mich umgebracht, sagte der Junge. Ich betrachtete ihn von Kopf bis Fuß. Hast du aber nicht gut hingekriegt. Naja, Miss Watson, dieser verdammte Richter und Papst glauben, dass ich tot bin. Und nur das zählt. Wieso glauben die das? Fragte ich. Ich hab ein Schwein abgestochen und sein Blut überall in Papst Hütte verteilt. Ich hab eine schöne Schweinerei gemacht, als hätt's da drinnen einen Kampf gegeben. Im Kopf zählte ich eins und eins zusammen. Huck war vermeintlich ermordet worden und ich war gerade weggelaufen. Wem würden sie dieses abscheuliche Verbrechen wohl in die Schuhe schieben? Aber was machst du hier draußen, Jim? Mich verstecken. Wieso? Naja, weil Miss Watson mich den Fluss runterverkaufen will. Und jetzt auch. Ich schüttelte den Kopf. Und jetzt auch was? Und jetzt auch, weil ich dich umgebracht hab. Jedenfalls werden die das glauben. Ich schaute ihm in die Augen. Du musst zurück, Huck. Kann ich nicht, sagte Huck. Paps bringt mich garantiert um. Hast wohl recht.
Tja, und so ist klar, die beiden müssen zusammenfliehen.
Gegenüber Huck verwendet James aber auch die Sklavensprache.
Ja, genau. James hat gelernt, niemandem zu trauen, auch nicht seinem jugendlichen Freund Huck. Gemeinsam schlagen sich die beiden jetzt durch, erleben viele Abenteuer am und auf dem Mississippi. In groben Zügen ist das den Abenteuern entsprechend, die auch Mark Twain erzählt hat. Aber eben aus dem Blickwinkel von James, der stets gewahr sein muss, entdeckt, verprügelt oder sogar gelyncht zu werden. Das passiert anderen, die ihm helfen. Und wenn sie nur für ihn einen Bleistiftstummel klauen.
Wie gefallen Ihnen denn Geschichte und Stil?
Ja, es ist eine rasant erzählte Abenteuergeschichte, wohlgemerkt angelehnt an Mark Twains Roman über die Abenteuer von Huck Finn. Da das Ganze aber aus Sicht von James geschildert wird, kommt dessen Angst noch näher an einen heran. Also ganz klar, jeder Weiße kann ihm den Tod bringen. Und die Bildung, die Percival Everett diesem James andichtet, James hat im Roman John Locke, Voltaire und andere Philosophen gelesen. Das ist natürlich literarisch überhöht. In der Realität wurde den Sklaven schlicht überhaupt keine Möglichkeit gegeben, sich zu bilden. Jedenfalls zeigt Everett damit, was Sprache ausmacht. Also nicht nur Kleider machen Leute, sondern auch Sprache.
Sprache ist ein gutes Stichwort. Der Text ist ja eine Riesenherausforderung an den Übersetzer.
Genau, der Übersetzer, das ist Nikolaus Stingel. Der wollte, so schreibt er am Schluss, so kein retardiertes, einfältiges Idiom produzieren. Stattdessen hat er hier so einen artifiziellen Dialekt geschaffen, der stark mit Verschleifungen arbeitet und auch auf korrekte Verbkonjugationen verzichtet, auch auf Hilfsverben. Er weiß, so schreibt er es, es hätte auch andere Möglichkeiten gegeben, aber so funktioniert es sehr gut, so mein Eindruck.
Und wie gefällt Ihnen die Umsetzung durch Benito Bause?
Ja, also Benito Bause, der Interpret, der finde ich, macht seine Sache ausgesprochen gut. Er spricht sehr klar und sehr deutlich und er schafft diesen Wechsel zwischen der Sklavensprache und James eigentlicher intellektueller Artikulierung ganz hervorragend. Deswegen, auch wegen seiner Interpretation, bin ich sehr gebannt dabei geblieben. Dann ist das Buch auch sehr spannend und wegen der Interpretation würde ich das Hörbuch dem Buch auch vorziehen.
Percival Everett, James, übersetzt von Nikolaus Stingel, gelesen von Benito Bause. Eine MP3-CD hat eine Dauer von etwas über 8 Stunden in der ungekürzten Fassung, kostet 26 Euro und ist bei DAV erschienen. Und das Hörbuch kam auf den 2. Platz der hr2-Hörbuch-Bestenliste vom Mai. Weitere Hörbücher der Bestenliste finden Sie mit Audioausschnitten unter hr2.de. Die Autorin Isabel Allende stammt aus Chile und engagierte sich dort schon früh für die Frauenrechte. Als Salvador Allende, ein Cousin ihres Vaters und Präsident Chiles, 1973 bei einem Militärputsch ums Leben kam, floh sie nach Venezuela, wo sie 13 Jahre lebte. Und hier entstand ihr erster Roman, Das Geisterhaus. Der neue Roman von Isabel Allende heißt Der Wind kennt meinen Namen. Ein Titel, der ziemlich viel offen lässt, Dorothee Meyer-Karwick. Wovon erzählt denn die Autorin in ihrem neuen Roman?
Ja, der Titel ist wirklich ein bisschen nebulös, aber es geht hier um 2 Fluchtgeschichten, die miteinander verwoben werden. Die eine beschreibt eine Flucht vor den Nazis, bei der anderen geht es um eine Flucht aus El Salvador in die USA und die spielt dann im 21. Jahrhundert.
Stehen diese beiden Fluchtgeschichten nebeneinander oder gibt es da irgendeine Verbindung?
Es gibt eine Verbindung, aber die kommt relativ spät. Der Roman beginnt im Jahr 1938 in Wien. Erzählt wird von der jüdischen Familie Adler. Samuel Adler ist 5 Jahre alt, als sein Vater in der sogenannten Kristallnacht krankenhausreif geprügelt wird und auch die Wohnung und Arztpraxis der jüdischen Adlers verwüstet wird. Mutter und Sohn können sich dann bei einem Nachbarn, einem Oberst, verstecken und auch ein Apotheker hilft der Familie weiter. Die Mutter entschließt sich dann schweren Herzens, ihren 5-jährigen Samuel auf einen Kindertransport nach England zu schicken. Am Bahnhof heißt es, dass der musikalisch sehr begabte Junge seine Geige nicht mitnehmen dürfe. Jedes Kind nur ein Gepäckstück. Und da hören wir mal rein, es liest Eva Mattes.
Da legte Samuel, der seit ihrem Weggang von zu Hause kein Wort gesagt hatte, den abgewetzten Geigenkasten auf den Boden, packte das Instrument aus, klemmte es sich unters Kinn und begann zu spielen. Sofort wurde es still rings um das Kind, das den Bahnhofsvorplatz mit den Klängen einer Serenade von Schubert füllte. Die Zeit hielt inne, und für wenige traumhafte Minuten fühlte sich die von Trennungsleid und Ungewissheit geschundene Menge getröstet. Samuel war klein für sein Alter und sah in dem übergroßen Mantel noch anrührender und zerbrechlicher aus. Mit geschlossenen Augen wiegte er sich zur Musik. Als er geendet hatte, nahm er den Applaus gewohnt ernst entgegen und legte die Geige behutsam zurück in den Kasten. In dem Moment wich die Menge etwas zurück und ließ eine beleibte, ganz in Schwarz gekleidete Frau zu ihm durch, deren Name leise die Runde machte. Sie war die Holländerin, die den Transport auf die Beine gestellt hatte. Gerührt beugte sie sich zu Samuel hinunter, schüttelte ihm die Hand und wünschte ihm eine gute Reise. »Nimm deine Geige ruhig mit. Ich bringe dich zu deinem Platz«, sagte sie. Auf dem Pflaster kniend schloss Rachel ihr Kind fest in die Arme, konnte ihre Tränen nicht zurückhalten und flüsterte Anweisungen und Versprechen, die sie nicht würde halten können.
Das war ein Ausschnitt aus »Der Wind kennt meinen Namen« von Isabel Allende mit Eva Mattes als Interpretin.
Das ist ein Ausschnitt, der sehr berührt, auch natürlich durch die Interpretation von Eva Mattes.
Ja, ich finde, sie ist ja eine wunderbare Interpretin. Es ist ein Text voller Emotionen und Eva Mattes gibt diesen Emotionen nach. Sie hat eine ganz warme, warmherzige Stimme. Sie liest hier anrührend, aber nie rührselig.
Wie geht's denn mit Samuel weiter?
Ja, der kommt in England erstmal in mehrere Pflegefamilien und auch in ein Kinderheim. Das ist alles nicht so schön. Dann kommt er aber endgültig zu einem Ehepaar, das ihn dann sehr liebevoll aufnimmt und zu seiner neuen Familie wird. Und die eigenen Eltern, die wird er nie mehr wiedersehen. Beide kommen durch die Nazis um.
Wie wird jetzt die zweite Fluchtgeschichte in den Roman integriert?
Ja, irgendwann springt Isabel Allende ins Jahr 2019 zur Geschichte von einem kleinen Mädchen Anita und ihrer Mutter. Die beiden sind aus El Salvador in die USA geflüchtet. Grund war die Angst der Mutter vor einem Kriminellen, der die beiden bedroht hat. Und die Ankunft der zwei in den USA fällt in die Zeit, als dort Kinder von den Eltern getrennt wurden. Das sollte Flüchtlinge abschrecken. Und die 7-jährige stark sehbehinderte Anita kommt dann allein in ein Lager und Laura Mehr schlüpft in die Gedanken dieser Anita, die mit einem imaginierten Mädchen spricht.
Von dem Zauberreich Azabahar habe ich dir ja schon erzählt, wo wir Prinzessinnen sind. Und die Mama ist Königin und die Tita Edu ist die gute Fee. Azabahar ist nicht der Himmel, es ist besser als der Himmel, weil man nicht sterben muss, um hinzukommen. Heilige gibt es dort keine, auch keine Märtyrer. Nur die Friedensmadonna, auf die müssen alle hören. Auf dem Stern gibt es Menschen, die kommen von da. Und außerdem gibt es Besucher von anderen Planeten und alle möglichen Tiere, von denen kennen wir viele, aber ein paar von denen kommen auf der Erde gar nicht vor. Und natürlich gibt es viele Schutzengel. Und Engelinen, die kommen nämlich von dort. Das ist ihr Land. Ein paar tote Kinder gibt es auch, aber nicht viele. Und man merkt es nicht, weil sie wie lebendig sind. Azabahar ist auf einem Stern dort oben. Weiß weit weg. Heute Nacht, wenn es dunkel ist und alle schlafen, gehen wir raus und schauen nach dem hellsten Stern. Das ist Asabahar.
Ja, wir hören, Laura Mehr gibt der kleinen Anita hier so eine kindlich naive, aber eben auch sehr angemessene Stimme. Das Mädchen ist ja gerade mal 7 Jahre alt. Und dieses Zauberreich Asabahar, das hilft diesem kleinen Mädchen, mit der Trennung von der Mutter irgendwie zurechtzukommen. Selina, eine junge Sozialarbeiterin, versucht dann, Anita und deren Mutter wieder zusammenzubekommen. Und jetzt kommt dann auch Samuel ins Spiel, der als junger Erwachsener der Musik wegen in die USA gegangen ist und dort Professor geworden ist, und er lernt letztendlich Anita kennen, und ich glaube, das darf man verraten, er hilft ihr dann auch.
Das klingt nach einem positiven Ende. Wie hat Ihnen denn der Roman insgesamt gefallen?
Ja, Isabel Allende beschreibt, was Flucht und damit einhergehende Trennung von den Eltern für Kinder bedeutet und welche tiefen Traumata das bei ihnen hinterlässt. Allende stellt sich dabei radikal auf die Seite der Flüchtenden, ohne aber jetzt allzu einfache Lösungen vorzuschlagen. Interessant für uns Europäer ist es außerdem noch, etwas mehr über das Land El Salvador und dessen Geschichte und die Situation an der Grenze zu den USA zu erfahren.
Isabel Allende, Der Wind kennt meinen Namen, aus dem Spanischen von Svenja Becker. In der ungekürzten Lesung mit Eva Mattes und Laura Mehr. Eine MP3-CD mit 9 Stunden und 14 Minuten, kostet 26 Euro und ist bei der Hörverlag erschienen. Normalerweise stellen wir Lesungen und Hörspiele vor, die es im Handel zu kaufen gibt. Entweder als CD oder mehr und mehr als Download. Heute wollen wir auf ein kostenloses Angebot der ARD und Deutschlandfunk aufmerksam machen. Die ARD Audiothek ist eine Plattform im Internet, auf der viele Produktionen der Rundfunkanstalten zu hören sind. Lesungen, Hörspiele, Gespräche und so weiter. Für Kinder und auch für Erwachsene natürlich. Heute möchten wir auf eine neue Rubrik aufmerksam machen, die sich Arthouse-Doku nennt. Dazu spreche ich mit Michael Lissek, Redakteur vom SWR. Er ist uns aus Baden-Baden zugeschaltet. Hallo, Herr Lissek.
Hallo, Frau Abraham.
Herr Lissek, Sie sind einer der Initiatoren von Arthouse-Doku. Arthouse-Doku, so heißt es in der ARD-Audiothek, verspricht anspruchsvolle Dokumentarfilme für die Ohren. Mehr Sound, weniger Blabla. Was zeichnet Hörfunkproduktionen, die sich für den Feed Arthouse-Doku eignen, denn grundsätzlich aus?
Es geht darum, etwas zu dokumentieren, nämlich die Welt da draußen, und sie vor allen Dingen selber zur Sprache kommen zu lassen. Das heißt, wir schicken Autorinnen und Autoren raus, die erzählen Geschichten mithilfe ihrer Protagonistinnen und Protagonisten, nehmen Atmos, nehmen Geräusche auf, landen dann im Studio, suchen sich Musiken aus und erzählen solche Geschichten so opulent und soundfett, wie ich das nenne, wie möglich.
Das ist dann auch der Knackpunkt, wo sich die Produktionen von den Hörspielen unterscheiden.
Ganz eindeutig. Also der Unterschied zwischen Feature oder Arthouse-Doku und Hörspiel, den fasse ich immer so zusammen, dass ich sage, das Hörspiel erfindet Geschichten, während Arthouse-Doku findet Geschichten. Da ist das R dann weg.
Und es fehlt diese einordnende Erzählerinstanz. Das funktioniert?
Das funktioniert ganz hervorragend. Das ist natürlich ein ganz alter Trick des Radio-Features. Es nannte sich früher mal O-Ton-Collage. Also ich habe grundsätzlich nichts gegen Hosts. Ein Host ist jemand, der durch die Sendung führt und er sagt am Anfang, guten Tag, mein Name ist Michael Lissek oder wie auch immer. Und dann kommen vielleicht ein paar Töne, dann kommt er mit jemandem ins Gespräch. Er führt durch die ganze Sendung. Host nennt sich das. Das ist eine aus Amerika stammende Art und Weise des locker flockigen Plauschens und des Darbietens von Material. Das ist alles ganz schön, dass es das gibt. Die Frage ist aber, bei manchen Themen oder auch bei manchen Stücken braucht es das. Und vor allem, was ist denn das für ein Host? Denn Host heißt Gastgeber. Ja. Ist das ein guter Gastgeber? Ist ein guter Gastgeber einer, der Namensschildchen aufstellt, wenn die Gäste kommen und sagt, du sitzt hier, du sitzt da und du sitzt da. Und bitte, bevor du redest, das Händchen heben. Und wenn du gesprochen hast, dann erkläre ich nachher noch mal ganz kurz, was du damit gemeint hast. Ist das wirklich ein guter Host? Bei Arthouse Doku versuchen wir, Gastgeber im besten Sinne zu sein, nämlich Gastgeber für die Welt, für die Stimmen der Welt, für die Klänge der Welt, und einfach mal einzuladen an unseren großen dokumentarischen Tisch. Vielleicht landen wir auch auf dem Balkon oder in der Küche. Einfach zu sagen, wir steuern die Wahrnehmung der Hörerinnen und der Hörer nicht so stark, wie das ein Host täte. Selbstverständlich tun wir das über Schnitt, Collage und Klang, aber eben nicht so stark. Das finde ich wichtig.
Dann möchte ich jetzt aber gerne wissen, auf welchem Balkon oder wo auch immer, in welche Küche wir kommen. Und zwar die erste Staffel bei Arthouse-Doku. Was kriegen wir da zu hören?
Das sind 7 Stücke. Wir erscheinen 3-mal jährlich. Jetzt ist die erste an den Start gegangen, 7 Stücke. Ich habe auch 2 mitgebracht, ja, über die ich vielleicht gleich noch ein bisschen mehr sagen werde. Über die, die ich nicht mitgebracht habe, kann ich nur sagen, besuchen Sie Arthouse Doku. Sie finden da zum Beispiel Das jüngste Gericht, eine Produktion vom Norddeutschen Rundfunk. Das ist eine fast schon hörspielartige Anklage junger Menschen gegen den Klimawandel. Wir haben ein wunderschönes Porträt von Deutschlandfunk dabei, 50 Shades of Maryam. Da geht es um eine türkischstämmige Schauspielerin, die immer wieder konfrontiert wird damit, dass sie türkischstämmig ist und dass sie solche Rollen auch nur bekommt. Wir haben ein hinreißendes Stück des französischen Autors Lionel Quintin, Stiller Regen auf der Autobahn. Wovon das genau handelt, weiß ich gar nicht, obwohl ich es 10-mal gehört habe. Aber es ist eine wunderschöne Klangcollage, die von der Frage ausgeht, warum sind die Autobahnen eigentlich immer so voll und wo fahren die Leute denn hin und was machen sie denn eigentlich die ganze Zeit da? Ganz wunderschönes Kunstradio.
Das ist ein tolles Thema. Sie haben Hörbeispiele mitgebracht, haben Sie schon gesagt. Welche?
Genau, ich habe 2 mitgebracht und wenn man 2 mitbringt, fängt man immer mit dem ersten an.
Na klar.
Ja, nämlich das erste Stück, das stammt von der wunderbaren Autorin Monika Kursawe. Und ihre Arthouse-Doku heißt Herz über Kreuz, ein Coming-out in der Freikirche. Das Stück handelt von einer Frau, die ist Mitte 30 und dreifache Mutter und sie stellt fest, dass sie lesbisch ist. Und sich deswegen jetzt einfach von ihrem Mann trennen muss, was heutzutage eigentlich kein wirkliches Problem mehr ist. Das Problem in diesem Fall ist es aber, dass ihr Mann und sie seit Jahrzehnten in einer christlich-fundamentalistischen Freikirche sind. Das heißt, sie muss sich von ihrem Mann und von ihrem Glauben trennen. Und der Auszug, den wir gleich hören werden, beschreibt eine Phase ihres Lebens, in der sie noch einmal versucht, ihren Glauben wiederzufinden. Also sie fastet und betet und bittet Gott darum, dass dieser Kelch der Homosexualität bitte an ihr vorübergehen möge. Und dann schicken Mitglieder ihrer Gemeinde ihr Videos zu. Vielleicht, bevor wir jetzt gleich reinhören, noch so viel. Die Arthouse-Doku von Kursawe beinhaltet 3 Stimmen. Neben viel Musik. Das ist einmal die Magdalena, das ist unsere Protagonistin. Dann gibt es, das hören wir auch gleich, die Stimme einer christlichen Fundamentalistin und Teufelsaustreiberin und die Stimme eines Kindes, die eben diese Bibelstellen vorliest, wo es um Teufelsaustreibungen geht. Aber vielleicht hören wir da einfach mal rein.
Ich war einfach völlig, völlig am Ende und dann habe ich Videos bekommen.
Das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst.
Ja, mir hat jemand ein Video vorgelegt oder ein paar Videos von Leuten, die erzählen, dass du, wenn du homosexuell bist, dass du in der Hölle landest. Oder Leute, die halt so Visionen hatten von der Hölle, dass sie in die Hölle reingenommen worden sind.
Ewiges Leiden, Brennen, ohne verbrannt zu werden. Einsamkeit, totale Einsamkeit. Also das Schlimmste, was du dir auf Erden vorstellen kannst, ist die Hölle zur Potenz.
Und da waren die Homosexuellen in dem Feuersee oder was weiß ich was. Da kommen richtige Ängste auf.
Gott gibt uns einen freien Willen. Und er gibt jedem die Freiheit zu wählen, Tod oder Leben.
Denn ein Feuer ist angegangen durch meinen Zorn und wird brennen bis in die unterste Hölle und wird verzehren das Land mit seinem Gewächs und wird anzünden die Grundfesten der Berge.
Da kommen richtige Ängste auf, wenn du schon so geschwächt bist. Ja, das war am 6. Tag. Da habe ich 6 Tage lang nichts gegessen. Ich lag auf der Couch. Ich war wie krank. Also bei mir war überhaupt nichts mehr an Kraft. Und dann kriegst du so ein Video und du denkst so, ja, das ist eigentlich seelischer Missbrauch, würde ich jetzt sagen. Das ist richtig hart.
Ich bin ganz schön angefasst jetzt.
Ein Hammerstück, absolut.
Also das zieht einen richtig rein.
Das soll es. Wir wollen ja ganz viele Hörerinnen und Hörer für dieses tolle Zeug haben. Und ich glaube, es kennen einfach nur viel zu wenige. Wir machen so viele tolle Sachen in der ARD.
Herr Lisek, kommen wir zum zweiten Beispiel, das Sie uns mitgebracht haben.
Das können wir gerne machen. Das zweite Arthouse-Doku-Stück, das stammt von Ute Lieschke, eine Autorin aus Leipzig. Und das heißt Welcome Home Dr. Marco, Identitätssuche zwischen Karl-Marx-Stadt und Kenia. Und das handelt von eben jenem Marco, einem der ganz, ganz wenigen schwarzen Kinder in Karl-Marx-Stadt, was heute Chemnitz ist. Marco ist mittlerweile Chefarzt in einem Klinikum und er hat sich über viele Jahre überhaupt nicht mit seiner Hautfarbe auseinandergesetzt oder auseinandersetzen müssen, weil er hatte eine leibliche Mutter und einen Stiefvater, die ihn wirklich sehr geliebt haben und ihn eben für so, wie er ist, richtig befunden haben. Das muss man jetzt alles im Zusammenhang hören. Ich bitte um viele Einschalter und um viele Klicker. Die Stelle jedoch, die ich jetzt mitgebracht habe, lässt diese Mutter zu Wort kommen. Also die Mutter Markus, die hatte einen One-Night-Stand mit einem kenianischen Austauschstudenten. Und sie beschreibt auf eine sehr ruhige, sehr schöne und sehr hinreißende Art den Alltagsrassismus gleich nach der Geburt ihres Sohnes, der vielleicht genauso auch in Westdeutschland hätte stattfinden können.
In der Klinik ging das schon los. Es war Visite. Chefarzt und Oberarzt kommen. Und dann krieg ich gesagt, Frau Destner, Sie haben ja schon ein Kind, ja. Na, da brauchen Sie ja Ihren Sohn gar nicht. Würden Sie den auch hergeben? Das hat mich so verletzt. In dem Moment wurde man so erniedrigt. Ein schwarzes Kind, wer gibt denn sich mit einem Schwarzen ab? Für mich war es schon irgendwo eine Beleidigung. Bei meinem ersten Kind hat mich niemand gefragt, ob ich das hergeben will. No? Also, ich muss Ihnen sagen, so ausführlich haben wir das auch noch niemandem erzählt. Es macht schon was mit mir.
Klassisches Beispiel für Wir sitzen am Küchentisch.
Ja, da sind tatsächlich zwei Szenen. Es gibt sozusagen ein Close-Up-Interview, das ist das erste. Und dann wird immer wieder zurück zu diesem total banalen Küchentisch geschaltet. Total banal im positiven Sinne. Also da sind Menschen. Da sind Menschen, die leben wie wir. Und sie haben Geschichten zu erzählen. Das ist auch eine wichtige Aussage vom Radio-Feature einerseits und von Arthouse-Doku andererseits. Vielleicht noch ganz kurz zu den zwei verschiedenen Stücken. Sie haben ja bei dem ersten gehört, das ist opulent. Ja, da arbeitet die Musik und wir haben Schütz im Hintergrund. Und es ballert einfach. Das andere ist jetzt von Ute Lischke, das Stück Welcome Home Dr. Marco, ist natürlich viel reduzierter. Ja, einfach zu sagen, wir wollen auch nicht ablenken von der Intimität der Töne, von der Intimität der Probleme. All das kann Radio. Ja, Augen zu, Welt vorstellen und einfach mal zuhören. Und vielleicht dann nochmal diesen Bogen zurück zu dem Host. Den brauchen wir dann wirklich nicht mehr.
Tatsächlich. Herr Lissek, wann gibt's denn die nächste Staffel?
Ja, ich hoffe doch sehr stark. Nein, die nächste Staffel startet im Oktober, auch wieder mit 7 Stücken. Genau, und wir sind eine Vierer-Redaktion. Wir diskutieren, welche Stücke wir da reinnehmen. Ich habe schon so ungefähr eine Ahnung, was vom SWR drin sein wird, aber das wird alles kollegial und freundschaftlich besprochen.
Wir freuen uns drauf. Vielen Dank, Michael Lissek, für das Gespräch.
Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Die Podcast-Reihe Arthouse-Doku gibt's kostenfrei in der ARD-Audiothek, natürlich auch als Abo. Und wir kommen zum Kinderhörbuch der Woche. Heute ist es für Jugendliche ab 11 Jahren, also etwas für die Älteren. R.J. Palacio hat über 20 Jahre Cover für Bücher anderer Leute gestaltet, bis sie anfing, selbst zu schreiben. Inzwischen sind Wunder oder Der weiße Vogel erschienen und Pony, das nun als Hörbuch vorliegt. Pony, das klingt nach einem Pferdebuch. Sind wir da auf der richtigen Spur, Dorothee Meyer-Karwig?
Ja, ein Pony spielt zwar eine wichtige Rolle, aber es ist nicht so ein typisches Pferdebuch oder Pferdehörbuch, was wir hier vor uns haben. Das hier ist eher so eine Mischung aus Western und Fantasy.
Dann rate ich gleich noch ein bisschen weiter. Die Geschichte geht so in Richtung Nordamerika?
Ja, genau. Sie spielt dort und zwar im Jahr 1860. Der Jugendroman beginnt auf einer einsamen Farm. Dort leben der 12-jährige Silas und sein Vater. Die Mutter ist bei der Geburt des Jungen gestorben. Der Vater ist Schuhmacher, aber auch ein genialer Erfinder. Er hat sich nebenher noch der Fotografie zugewandt, die in dieser Zeit in den Kinderschuhen steckt. Und er hat dann so ein ganz neues Verfahren entwickelt.
Geschichtlich gesehen eine spannende Zeit. Was passiert denn nun weiter mit Silas und dem Vater?
Ja, eines Nachts kommen 3 Reiter zu dem Hof und sie haben ein Pony bei sich. Ein Pony mit einem weißen, fast kahl wirkenden Kopf. Die Reiter, es wird schnell klar, kommen nicht in Frieden, auch wenn sie das behaupten. Wir hören einen Ausschnitt und da spricht Uwe Teschner.
Wir bringen Ihnen ein interessantes Angebot von unserem Boss, Roscoe Allerenshaw. Von dem haben Sie doch sicher schon gehört, oder? Pa reagierte nicht darauf. Nun, Mr. Olerenshaw weiß jedenfalls, wer Sie sind, McBoat, fuhr Ruth Jones fort. Wer ist McBoat? Flüsterte Mittenwohl mir zu. Ich kenne keinen McBoat, sagte Paul. Ich bin Martin Bird. Ja, selbstverständlich, erwiderte Ruth Jones. Martin Bird, der Fotograf, ja, ja. Mr. Olerenshaw ist mit Ihrer Arbeit sehr vertraut. Deswegen sind wir hier, verstehen Sie? Er hat einen geschäftlichen Vorschlag, den er gern mit Ihnen besprechen würde. Können wir vielleicht kurz reinkommen? Wenn Sie über ein Geschäft sprechen wollen, dann kommen Sie tagsüber in mein Studio, wie jeder zivilisierte Mensch, sagte Pa. Ruth Jones tat, als wäre er völlig verblüfft. Die Art von Geschäft bespricht man eben besser mit einer gewissen Privatsphäre. Das ist alles. Wir wollen Ihnen nichts Böses. Weder Ihnen noch Silas, Ihrem Jungen. Das ist er doch, oder? Der da am Fenster kauert. Ich zog den Kopf sofort vom Fenster weg. Mittenwohl gab mir zu verstehen, dass ich mich noch tiefer zusammenkauern sollte. Ich gebe Ihnen 5 Sekunden, um mein Grundstück zu verlassen. Ich konnte an Pas Stimme erkennen, dass er seine Warnung ernst meinte. Doch Ruth Jones lachte bloß. Na, na, nun seien Sie mal nicht so gereizt. Ich bin doch bloß der Bote. Mr. Olerenshaw hat uns aufgetragen, Sie zu holen, und genau das tun wir. Ich soll Ihnen ausrichten, dass bei der Sache ein kleines Vermögen für Sie rausspringen kann. Bloß eine Woche Arbeit, und Sie sind ein reicher Mann.
Na, das hört sich wirklich nach einem rauen Western an. Aber Sie sagten, auch Fantasy kommt ins Spiel.
Ja, ich sag mal, eine milde Form davon. Wir haben es im Ausschnitt schon gehört, da wurde ein Mittenwohl erwähnt. Und dieser Mittenwohl, das ist der imaginäre Freund von Silas. Der spricht zu Silas, ist immer an dessen Seite. Und so einen imaginären Freund haben oder brauchen tatsächlich ja einige Kinder als Begleitung, als Helfer in vielen Lebenslagen. Und der Vater von Silas hat diesen Mittenwohl voll akzeptiert. Und hier in der Geschichte hat dieser Geist, sag ich mal, eine recht bedeutende Rolle.
Kommen wir noch mal zur Geschichte. Das klang ja gerade recht dramatisch. Müssen Silas und sein Vater mit den Männern denn mit?
Der Vater muss mit. Er schafft es aber, dass die drei Reiter akzeptieren, dass der Junge auf der Farm bleiben darf. Er sei, der Vater, ja in einer Woche auch wieder da. Und die Männer reiten dann mit dem Vater weg und so wird dieser gezwungen, bei einem Geldfälscherring mitzumachen. Mithilfe der Fotografie wollen die nämlich die Geldfälschung weiter professionalisieren.
Und was macht Silas?
Ja, das merkwürdig aussehende Pony kommt nach ein paar Stunden zurück zu Silas und der Farm und der Junge sieht das dann als Zeichen. Er beschließt, mit dem Pony den Männern hinterherzureiten und bespricht das mit Mittenwohl.
Ich reite nur bis zum Waldrand, versprochen. Wenn ich jetzt aufbreche, kann ich bis Sonnenuntergang wieder hier sein. Der Ritt dauert doch nur 2 Stunden, oder?
Mittenwohl blickte zum Bergkamm hinüber. Ich wusste, was ihm durch den Kopf ging. Ich hatte mich seit Jahren vor diesem Wald gefürchtet. Pa hatte mich mal versuchsweise zum Jagen dorthin mitgenommen, als ich 8 gewesen war. Und am Ende war ich vor lauter Angst in Ohnmacht gefallen. »Und was willst du tun, wenn du beim Wald angekommen bist?« wandte Mittenwohl ein. »Du guckst da mal kurz rein und sagst schönen guten Abend und kommst zurück.«
»Zumindest weiß ich dann, dass Pa nicht so nah bei uns ist, dass ich ihm hätte helfen können. Dass er nicht in irgendeinem Graben liegt, verletzt ist oder...«
Meine Stimme verlor sich.
»Bitte, Mittenwohl, ich muss das tun.«
Tja, und so reiten sie dann los. Also gemeinsam Mittenwohl, der imaginäre Freund, kommt natürlich mit.
Na, selbstverständlich. Und Uwe Teschner als Interpret, ich habe so das Gefühl, der geht so richtig in die Dialoge. Der scheut auch nicht vor diesen Emotionen.
Nein, wenn ich lese, dass Uwe Teschner ein Hörbuch spricht, bin ich immer schon positiv gestimmt. Ich finde ihn richtig gut. Er ist ja auch Synchronsprecher und im Hörbuchbereich kenne ich ihn bislang eher so als Interpret von Krimis für Erwachsene. Da kann er sogar auch sehr vornehm klingen wie so ein Gentleman. Aber dieser Roman ist ja für Kinder oder Teenager und da kann man auch durchaus mal emotional stärker aufdrehen, finde ich. Und Uwe Teschner klingt hier je nach Charakter ganz freundlich oder auch mal ganz brutal. Insgesamt nimmt er einen richtig gut mit in dieser Geschichte.
Die sich wie weiterentwickelt?
Ja, also Silas und Mittenwohl reiten natürlich nicht nur bis zum Wald, sondern noch weiter in den Wald hinein. Sie folgen den Spuren der Männer. Ja, und dann kommen so western-typische Elemente in die Geschichte. Eine Schlucht, die überwunden werden muss, und ein Wasserfall, hinter der sich eine Höhle mit dem Lager der Fälscherbande befindet. Mit Hilfe eines Sheriffs und eines Hilfs-Sheriffs wird dann die Bande gestellt, aber es kommt jemand auch von den Guten zu Tode. Also das ist keine Geschichte für zarte Seelen.
Aber Silas erzählt ja die Geschichte und da wissen wir schon, er wird überleben.
Ja, und er erfährt dann am Schluss noch etwas über seine Mutter und auch darüber, wer sein Vater wirklich war. Auch da gibt es nämlich ein Geheimnis. Insgesamt also eine sehr spannende und vielschichtige Geschichte mit übrigens einem interessanten Nachwort der Autorin, die den geschichtlichen Hintergrund erklärt, vor dem sie dieses Abenteuer geschrieben hat.
R.J. Palacio, Pony. Gelesen von Uwe Teschner. 4 CDs, das sind 4 Stunden und 45 Minuten, kosten 16 Euro und sind bei Hörbuch Hamburg unter dem Label Silberfisch erschienen. Das Hörbuch ist für Kinder ab 11 Jahren geeignet. Und damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es gibt sie auch im Podcast-Angebot auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Sie können die Sendung dort auch kostenfrei abonnieren. Es verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karweg
und Nicole Abraham.